Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen in Ihrem wohlverdienten Wochenende. Heute ist Samstag, der 24. Februar. Mein Name ist Sophia Fiedler und ich bin Redakteurin beim DNV, dem Magazin für Pressevertrieb und Content-Erlöse. Lassen Sie sich, liebe Podcast-Freunde, bloß nicht stressen und bleiben Sie entspannt. Dabei hilft jetzt hoffentlich Episode 81.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Ich hoffe, das geht Ihnen, liebe Podcast-Freunde wie uns. Wir freuen uns immer ganz besonders auf die Episoden am Samstag und Sonntag, weil da haben wir etwas mehr Zeit, da können wir uns mit unseren Themen etwas ausführlicher beschäftigen. Also, wer es am Wochenende gern etwas entspannter, gemütlicher hat, der ist bei uns genau richtig. Gleich schlägt hier unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken auf. Seine Aufgabe, aus drei verschlossenen Umschlägen einen auswählen. Klingt nicht so schwierig, oder? Warum soll er das machen? Weil in den Umschlägen jeweils ein Zettel mit einem möglichen Talkthema steckt. Und nach seiner Entscheidung für einen der drei Umschläge gibt es kein Zurück mehr. Matthias muss das ausgewählte Thema annehmen und performen. Mal sehen, was ihm heute blüht. Und dann natürlich gleich das Interview, auf das ich mich schon die ganze Woche freue. Mit dem Mann, der in Deutschland Musikgeschichte geschrieben hat. Nein, lieber Dieter Bohlen, ich muss dich enttäuschen, es gibt neben dir noch andere. Gleich bei uns Alex Christensen. Ich verspreche, das Interview gefällt auch allen, die mit seiner Musik nichts anfangen können. Wir starten jetzt. Falls Sie unseren Podcast vor 12 Uhr hören, heute um Punkt 12 gibt es in Hamburg eine Schweigeminute unter dem Motto Hamburg steht still. Unternehmen, Vereine, Institutionen und Behörden haben angekündigt mitzumachen und alle Hamburger sind natürlich auch aufgefordert, sich zu beteiligen. Damit soll den Menschen in der Ukraine gezeigt werden, wir haben euch und euer Leid nicht vergessen. Ich möchte das einmal direkt weitergeben. Hoffentlich hat die Übersetzung mit Google geklappt. Die Aussprache ist sicherlich mangelhaft. Bitte mir nachsehen. Meine Zabuli Waschki Strasdan. Und das auch als Servicehinweis, liebe Podcast-Freunde. Der HVV macht ebenfalls mit. Sprich, die Busse und Bahnen stehen in Hamburg um 12 Uhr still und zwar für die besagte Minute. Wie definieren wir Erfolg? Ab wann bist du erfolgreich? Also ich würde als Definition von Erfolg mal Alex Christensen ins Feld führen. Der Mann ist DJ, Musiker, Produzent und obendrein noch Hamburger. Das finden wir als Kombi natürlich besonders gut. Alex Christensen, mega erfolgreich und er hat mehr oder weniger deutsche Musikgeschichte geschrieben. Einige werden jetzt sagen, stopp, hör mal auf mit diesen Superlativen. Der Name sagt mir so dunkel was, aber so richtig kann ich damit nichts anfangen. Kein Problem, bevor wir mit dem Mann direkt in seinem Wohnzimmer verbunden sind. Das hier ist nur ein kleiner Ausschnitt der Hits, für die Alex verantwortlich ist. Diese Songs kennt jeder und heute lernen wir den Mann kennen, der hinter dem Erfolg steckt, Alex Christensen. Wir sprechen gleich über folgende Stichworte, Coldplay und Anwälte, Verona Feldbusch, die erste Million über Golfen und Tiger oder muss es dann doch eher Tiger heißen und über die anstehende Orchestertournee. Ich kann nur sagen, das ist ein super Typ. Dieses Interview hat sehr viel Spaß gemacht. Ihnen, liebe Podcast-Freunde, beim Hören hoffentlich genauso. Und die erste Frage an Alex dreht sich um seinen Namen. Es gibt nämlich so viele Künstlernamen in der Kreativbranche. Ist das jetzt dein echter Name, der auch tatsächlich am Klingelschild steht?
Ja, das ist original mein echter Name. Am Klingelschild, also ich heiße noch schrecklicherweise, mein zweiter Name, den finde ich nicht so toll, ich heiße Alex Jörg Christensen. Aber den habe ich dann beflissen, wie ich bin, weggelassen. Aber das ist mein richtiger Name.
Deshalb, du heißt auch nicht Alexander, du heißt tatsächlich Alex.
Nee, das Zander konnten sich meine Eltern damals nicht leisten. Die haben das abgekürzt auf Alex. Das finde ich aber auch in Ordnung.
Aber apropos deine Eltern, also ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als ich in deiner Biografie nochmal nachgeschlagen habe. Und da steht, du hast Speditionskaufmann gelernt. Also bei mir war das so, als ich so irgendwie an der Uni rumgedümpelt habe in den 80ern, hat mein Vater irgendwann gesagt, jetzt wird's mal Zeit, also was Richtiges zu lernen. War das bei dir auch so? Gab's Druck von oben sozusagen? Oder hast du gesagt, nee, das will ich tatsächlich mal werden, Speditionskaufmann?
Ja, also ich war ja 16. Ich war so gut in der Schule, dass mir geraten wurde, nach der Realschule doch zu gehen. Und bei mir war die Diskussion gar nicht da, weil ich hatte gar keine Ahnung. Ich war 16, relativ naiv, bin dann zu meinem Dad gegangen. Der war ja im Prinzip Trucker, also der hat LKWs gefahren und dann irgendwann hat er sich einen eigenen gekauft. Und der meinte zu mir, ach komm, lern mal irgendwas mit Kaufmann, das kannst du immer gebrauchen. Auch wenn du mal irgendwann Musik machst oder DJ wirst, das ist schon die richtige Lehre. Und das habe ich dann auch tatsächlich durchgezogen, aber ich habe eben auch gemerkt in der Lehrzeit, dass ich wirklich dafür kein Talent habe. Also man kann sich ja zu Sachen zwingen, aber man merkt ja natürlich irgendwann, das führt in die Sackgasse. Ich bin einfach nicht gut genug als Speditionskaufmann. Und zum Glück habe ich mich aufs DJing konzentriert und bin von da aus dann irgendwann zum Produzieren gekommen.
Ja, ja, aber ganz spannend fand ich eben den Nebensatz, oder habe ich das falsch verstanden, dass du gesagt hast, dass mit dem, wie man mit Geld umgeht, hat das so ein bisschen die Grundlage gelegt? Ich sag mal, in der Musikbranche kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, ist es ja relativ auch schwer, den Überblick über die, ich sag jetzt mal, über die Kohle zu behalten, oder? Irgendjemand will ja immer dein Geld haben, sozusagen.
Genau, also es ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass du entweder einen aus deinem Kreis, aus wirklich deinem innersten Kreis hast, der sich mit Geld auskennt, der auch Erfahrung dann hat und irgendwie einen Track Record. Also jetzt nicht irgendeinen zu sagen, hier, mein Bruder Jörg, der macht das jetzt, der hat auch keine Ahnung. Also muss schon jemand irgendwie haben, der weiß, wie es geht. Oder man hat selber so ein bisschen an. Ansonsten ist man natürlich verloren, weil man hat dann ein Nummer-1-Album und dann kommen auf einmal 100.000 Euro auf dein Konto. Aber du bist dir dessen gar nicht bewusst, dass das vielleicht so ein magischer Moment ist, der nur einmal kommt und dass du dieses Geld dann wahrscheinlich auf 20, 30 Jahre einteilen musst. Und das ist wirklich sehr schwierig und da kann man auch oft daneben liegen, weil dann macht man irgendwelche Dinge, Ostimmobilien oder irgendwelche Rentenverträge oder was weiß ich. Und die gehen meistens eh in die Hose oder kommst du in House of Florida. Also man kann ja sehr viel Quatsch machen. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn man eine fundierte Ausgebung hat und wenn man, ich nenne es immer den Circle of Competence, wenn du in deinem Circle, der ganz innere Kreis, wo auch keiner mehr reinkommt, wenn da jemand bei ist, der sich auskennt, das hat schon große Vorteile, das kann dir dann helfen. Aber oft ist es eben so, dass man den falschen Menschen traut und dann geht es in die Hose. Und deswegen finde ich, selber so ein bisschen wissen, was los ist, das hat mir sehr geholfen.
Sag mal, in der Schulzeit warst du einfach, hattest du keine Lust auf die Schule oder hast du in der Schule immer geschlafen, weil du nachts aufgelegt hast schon?
Ja, also mein Background ist eben, meine Mutter war Putzfrau, mein Vater Trucker und wir waren jetzt keine Akademikerfamilie.
In Wilhelmsburg aufgewachsen, korrekt?
Genau. Ich bin in Hamburg-Wilhelmsburg aufgewachsen. Das war auch, also fand ich wunderbar. Da hat man so, weil man hat ein bisschen so Speed Smart gelernt, wie man sich verhalten muss und wo man hingehen darf und wo nicht und so. Das ist eigentlich ganz hilfreich so fürs Leben. Aber wir hatten eben nicht diese Idee, dass man mit Schule groß was anfangen konnte, weil wir gar nicht wussten, dass es sowas gibt. Also ich hätte auch nicht gewusst, dass man irgendwie ins Ausland geht ein Jahr oder sowas. Das war mir alles gänzlich unbekannt. Und in meiner Familie war kein Akademiker. Und deswegen war das immer okay. 9. Klasse oder 10. Klasse macht man Schule und dann geht man arbeiten. Und das war gar nicht groß das Thema. Und meine Schwester hat dann tatsächlich Abitur gemacht. Aber das war irgendwie auch so von meinem Vater die Entscheidung. Wir saßen da zusammen und dann hat er so geguckt. Also irgendeiner muss jetzt hier bald mal arbeiten, weil das können wir uns ja gar nicht leisten, wenn irgendwie 2 Abitur machen. Und dann fiel die Wahl auf meine Schwester und ich war sehr froh, weil ich hatte eh nicht so die Lust zur Schule. Und das ist jetzt zum Glück auch ganz gut ausgegangen.
Ja, wie bist du dann aber zur Musik gekommen? Also durch Freunde oder doch ganz klassisch durch die Eltern?
Also das Musikinteresse ist relativ früh bei mir entstanden. Mein Vater hat immer Gitarre gespielt und hat auch so, war großer Beatles-Fan und hat mir diese ganzen Sachen vorgespielt. Und er war Rechtshänder, ich Linkshänder und so konnte ich auch so ein bisschen so vielleicht mal einen Akkord bei ihm lernen. So hatte ich immer gleich Zugang zu einer Musik. Und was bei mir also wirklich verhaltensauffällig war, ich habe so partielle Intelligenz, nenne ich das mal. Wenn ich irgendwas gut finde, dann steigere ich mich so da rein, dass ich wirklich, ich wusste von allen Platten, die ich gut fand, wer es gemixt hat, welche Musiker gespielt haben, wo es gemacht wurde, wie die Titel hießen. Und ich habe dann auch immer eine ganze Musikrichtung mir so durchgehört. Ich habe mir dann überall Platten ausgeliehen, mit dem Kassettenrekorder aufgenommen, diese Kassetten gehört, bis ich alle Texte konnte und war wirklich so völlig drin verloren. Und das hilft dir natürlich im späteren Produzentenleben, wenn du gute Repertoirekenntnisse hast, weißt du ungefähr, okay, die Harmonieabläufe sind die richtigen, darauf reagiere ich, das gefällt mir. Und das hat so ein wunderbares Basisgrundwissen geschaffen, ohne dass ich das natürlich geplant habe, sondern das war einfach so, weil ich da so manisch war und auch wirklich so igelmäßig auch oft allein zu Hause gesessen habe und einfach nur Musik gehört habe und analysiert habe, was da los ist. Oh, da ist wieder der Paulino da Costa hat Percussion gespielt, das finde ich ja so toll. Und der hat da auch gespielt, hör mal das Album an. Und so verliert man sich dann in der Musik. Und zusätzlich hatte ich dann auch noch den wunderbaren Zufall, dass unter mir ein DJ wohnte, der hieß Axel. Und der hat mich dann zu seinen Gigs mitgenommen, wenn er da irgendwie bei irgendwelchen Hochzeiten gespielt hat. Der hatte so eine mobile Disco, da durfte ich dann mal mit und dann ist das Feuer entfacht.
Das ist sozusagen der Startschuss gewesen für dich, zu sagen, ich mache was in der Richtung auch aktiv.
nicht mal das machst du mit 16. Also du machst einfach Dinge, weil du davon besessen bist. Also ich habe nie daran gedacht, dass man das dann irgendwie beruflich macht, aber ich wollte das einfach unbedingt für mich haben und habe auch nicht diese Idee gehabt, dass ich scheitere, sondern ich habe einfach immer weitergemacht. Auch wenn ich dann, was weiß ich, 1986 oder 87 die erste Platte produziert und der war 2 Jahre, war einfach Flaute, hatte kein Studio, keiner wollte mich, die erste Platte war gefloppt, es war einfach schwierig, Anschluss zu finden. Ich habe trotzdem immer weitergemacht, weil ich gar nicht den Gedanken hatte, ich kann aufhören, sondern mir hat das ja so einen Spaß gemacht, dass ich einfach, also wie Wasser das fließt ja irgendwo hin, versickert mal und dann kommt es wieder an der anderen Ecke raus. Und so war das im Prinzip auch beim Musikmachen. Und im Nachhinein ist das natürlich eine wunderbare Eigenschaft, weil man heute ist man ja irgendwie schlauer und sagt sich, man muss, wenn man irgendwas macht, so einen 10-Jahres-Plan machen und da muss man gucken über 10 Jahre, ob es funktioniert. Und dann kann man irgendwann mal aufgeben, aber das war mir damals überhaupt nicht bewusst.
Das ist natürlich auch die Frage, was ist eigentlich besser? Dieses drauf losmachen oder alles planen?
Ja, also ich glaube, bei mir war das Richtige, einfach drauf losmachen und auch nicht mit dem Ansatz, ich will damit jetzt reich werden oder Geld verdienen, sondern es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Also es war wirklich für mich die Lebenserfüllung. Ich habe dadurch natürlich auch allein durch diese partielle Beschäftigung, ich immer damit zu beschäftigen, habe ich natürlich sozial darunter sehr gelitten. Ich habe mich oft mit Leuten nicht getroffen, weil ich dann das verpennt habe oder irgendwie war am Mixen, habe irgendwelche Sachen gehört. Also ich war schon so auch so mein alleiniger Alleinunterhalter, der so zu Hause saß und eben so nerdmäßig sich mit Musik beschäftigt hat.
Alex, lass uns mal eine Sache gemeinsam jetzt mal nochmal kurz reinhören, auch für unsere Hörer, damit die nochmal so richtig im Film sind. Das ist einer deiner ersten großen Hit, oder war es sogar der erste große Hit, Ritmo de la Noche, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall mein erster großer Hit, an dem ich mitgeschrieben habe und den produziert habe, genau.
Und ich höre da I Go to Rio raus, oder? Ist das Quatsch? Täusche ich mich?
Genau, der Autor Peter Allen, der ist auch dabei, der ist in den Copyright mit dabei. Wir haben den Song damals veröffentlicht und dann gab es Ärger, weil das zu nah an seinem, wenn man Bagel goes to Rio de Janeiro, Ritmo de la Noche. Aber mit dem haben wir uns geeinigt. Der ist fair dabei und freut sich auch jeden Tag darüber. Und die Geschichte zu dem Song, die geht ja immer weiter. Also wir haben uns bei Peter Allen bedient und dann haben wir Ritmo de la Noche rausgebracht. Das gab es dann diverse Coverversionen. Also ich weiß nicht, hunderte von Bands haben das gecovert. Und irgendwann kam Coldplay auf die Idee, bei Every Teardrop is a Waterfall dieses Piano-Thema aus Ritmo de la Noche zu nehmen. Und da ist so eine kleine Wendung, das ganz klar macht, dass das Ritmo de la Noche ist. Und dann hat sich Coldplay mit uns geeinigt, dass wir mit im Copyright sind. Also so ist der Song, wird er so immer weitergetragen.
Also die umgekehrte Version sozusagen. Du hast dich erst bei Peter Allen bedient, ohne ihn zu fragen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Und der hat sich gemeldet, war dann aber nett zu euch. Und dann kam, ich meine, größer als Coldplay geht's ja heutzutage kaum noch.
Ja, das ist schwierig. Dann kamen einfach die größten Coldplay und die haben das auch genommen, ohne zu fragen bei uns. Das war natürlich ein sehr glücklicher Umstand. Das war, ja, es ging dann auf Nummer 1 weltweit bei iTunes. Und das war natürlich auch der Moment, wo man dann anruft und sagt, Jungs, ich glaube, wir müssen uns einigen, sonst stoppen wir das. Da hatte natürlich mein damaliger Verlag irre Angst und hat gesagt, das kannst du bei Coldplay nicht machen, die sind heilig. Aber mir war es dann nicht so heilig. Und dann haben wir das auch relativ schnell in einer Woche durchgesetzt.
Wie ist denn da der Weg? Das würde mich jetzt aber doch mal interessieren. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Coldplay wollten mal was von Kraftwerk samplen und haben denen einen Brief geschrieben. Tatsächlich hat sich Chris Martin hingesetzt und hat denen einen Brief geschrieben. Und dann hat Kraftwerk, die Frage war, dürfen wir das und das samplen, ja oder nein? Und dann hat Kraftwerk nur ein Wort drauf geschrieben, yes, und den Brief zurückgeschickt. Wie war das bei dir? Wie lief das mit den Anwälten? Wer dealt sowas aus?
Also es ist so ausgedient worden, dass dann unsere deutschen Anwälte den Kontakt aufgenommen haben mit der englischen Plattenfirma. Ich glaube, das war Parlophone oder EMI, das weiß ich jetzt nicht genau. Und haben den eben angedroht, also wenn ihr so weitermacht, stoppen wir die Platte. Da das natürlich der erste Teaser war für dieses neue Album, wäre das für diese Plattenfirma natürlich eine Katastrophe gewesen. Also mussten die schnell über Nacht reagieren mit Chris Martin und seinen Kollegen sprechen und sagen, Jungs, das ist echt nah dran, das kriegen wir nicht gestoppt, lass uns hier eine Regelung finden. Und dann sprechen beide Seiten über die Prozentanzahl und da haben wir uns dann, finde ich, sehr fair geeinigt. Und das ging dann wirklich innerhalb von einer Woche. Sowas kann auch ganz lange dauern, wenn du da auf der Gegenseite ganz harte hast, aber dann kommen eben die nächsten Schritte. Ne? Und irgendwann ist das Drohgebärde dann so groß, dass man hofft, dass die eine Seite dann einknickt.
Sag mal, wenn da Coldplay ins Spiel kommt, ich will ja darauf gar nicht zu viel rumhacken, aber das ist schon eine tolle Geschichte. Macht es dann auf dem Konto Katsching?
Also man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, was Coldplay, also wir haben ja nur einen kleinen Teil, wir haben, glaube ich, 20% bekommen mit meinen Autoren. Also die spielen ja quasi alle 3 Tage live. Das ist ja einer der fleißigsten Bands der Welt. Das ist ja nicht wie die Rolling Stones, die 18 Gigs spielen und dann heißt das Welttournee, sondern die spielen ja wirklich eine Welttournee. 100 Gigs hintereinander. Und du kannst immer rechnen, in Europa ist es so, Ticketausgaben, was weiß ich, 100.000 Leute gucken das, 100 Euro, dann kannst du dir ausrechnen, sind da 10 Millionen am Abend und von den 10 Millionen werden 7% an die GEMA geschickt. Und die verteilt sich dann auf 20 Songs. Das heißt dann, dass ein so ein Song, wenn er da gespielt hat, oft mal 30.000 oder 60.000 Euro GEMA hat. Das ist schon eine Menge Geld. Also das merkt man schon auf dem Konto. Es ist jetzt nicht so, dass ich würde sagen, wenn man es allein hat, kann man von so einem Titel sehr gut leben. Sehr gut. Aber wenn du es durch so viele teilst, dann bleibt immer irgendwie was hängen. Also ich bin damit zufrieden, aber es ist jetzt nicht so, dass du schlagartig reich bist.
Ja, aber ich würde natürlich, ich weiß nicht, ob du das machst, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, du weißt, dass Coldplay irgendwo in Buenos Aires ein Konzert geben. Ich würde mich ja ständig vors Internet setzen und gucken in die Setlist, ob der Song dabei war.
Ja, glücklicherweise sehe ich das ja bei der GEMA, die spielen ihn eigentlich überall, lassen ihn wirklich selten aus.
Sehr gut.
Und die lieben mich, glaube ich, auch sehr, weil auf der DVD im Abspann werden ja die Credits genannt von den Autoren. Und da steht dann auch Alex Christensen und dahinter steht dann nicht mein Verlag, sondern der steht Klau, wie Clown, Klau Verlag. Das fand ich eine sehr lustige Anekdote, also dass sie das so aufgefallen ist. Und es muss sie anscheinend auch geärgert haben, aber ich bin ein riesen Fan von der Band. Ich finde die super jetzt. Also seitdem sowieso
noch. Ja, logisch. Und vor allem, was ist das für eine Ehrung? Also ich meine, das ist doch mega. Also ich meine, großartig. Allein, selbst wenn in Anführungszeichen kein Geld gibt, Coldplay, nimmt man doch gern mal mit. Sagen wir noch mal einmal zurück zu Ritmo della Noche, da müssen wir ja einen Namen auf jeden Fall noch mal erwähnen. Verona Feldbusch, wie ist das denn gekommen, dass die Dame damals, bist du eigentlich ihr Entdecker dadurch geworden?
Ich würde das schon so beschreiben. Sie sagt das ja selber in ihrem Buch, dass ich ihr Entdecker bin.
Also, sie hat da mitgesungen. Also, kann sie singen? Ich kann das gar nicht beurteilen.
Wenn man sich den Song anhört, hört man da einen Chor und da singt sie mit, auf jeden Fall. Und da sind auch so zwischendurch Sprachsamples von ihr, die man, glaube ich, auch erkennt. Also ich würde das jetzt nicht verneinen. Und ich finde, jeder kann singen. Ich kriege jeden zum Singen. Wenn man sich Faktus den Film anschaut, die haben mich auch zum Singen gebracht. Also es geht schon irgendwie. Nein, also die Geschichte ist eigentlich relativ schnell erzählt. Ich war hier DJ im Hamburger Volat, das spätere H1. In den 80er Jahren und wenn Verona in den Laden kam, ist die schon sehr auffällig. Also es war schon wirklich damals schon eine unfassbar hübsche Frau und die hatte einfach auch diesen Latin Flair und wir hatten eben diesen Titel soweit fertig, aber hatten keine Idee, wer das als Künstler machen könnte. Und dann bin ich zu ihr gegangen, habe gesagt, hallo, ich bin hier Alex, ich bin der örtliche DJ, hast du Lust zu singen? Ist damit auch auf Tour gegangen, also sie war damit auch schwer unterwegs und hat damit sicherlich auch Geld verdient.
Nicht so schlecht. Und sag mal, habt ihr denn noch Kontakt? Also tauscht ihr noch Weihnachtskarten aus oder ist das kein WhatsApp-Kontakt mehr, was ab und zu mal ein Foto aus dem Urlaub?
Doch, also vor einem Jahr habe ich mit ihr gesprochen, weil sie ein Buch geschrieben hat und da habe ich so ein paar Anekdoten erzählt. Aber es ist jetzt nicht so, also jeder lebt ja so sein eigenes Leben mit deinen Kids und so. Da kannst du, also wenn ich jetzt zu jedem Kontakt halten müsste, den ich mal kennengelernt habe, das wäre auch sozial für mich nicht verträglich. Dann müsste ich ja von Udo Jürgens bis, weiß ich nicht, na gut, der lebt nicht mehr, aber müsste ich jetzt ja von, was weiß ich, Udo Lindenberg bis, keine Ahnung, wer alles, da wäre ich auch überfordert. Aber wenn man sie sieht, ist das immer sehr nett, man hat immer was zu lachen, weil man hat was Gemeinsames und das dann so, hat so ein bisschen so ein Klassentreffen-Feeling. Ja.
Alex, einen Song müssen wir natürlich bei deiner Historie anspielen. Das ist völlig klar, bevor wir gleich mal auf die Sachen kommen, mit denen du heutzutage unterwegs bist, weil das ist wirklich so ein konträres Programm. Lass uns einmal in diesen Titel hier reinhören. Alter Schwede, das ist doch damals, ich sag mal, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich das erste Mal gehört habe. Ich wusste gar nicht, was ich davon halten sollte, aber ich wusste auf jeden Fall, das ist neu. Und ich hatte natürlich das Boot auch gesehen, ich habe den Song daraus gehört, aber ich war, um ehrlich zu sein, ein bisschen fast überfordert beim ersten Mal hören, weil es so anders war, als das, was man bis dahin an Musik gehört hatte.
Ja, in meiner Welt nennen wir sowas ja ein Game Changer. Also es hat natürlich Und darauf, glaube ich, kann man auch stolz sein. Das hat auf die Musikwelt auf jeden Fall geändert, weil dadurch Techno kommerziell an die Oberfläche geschwommen ist. Also das war der groundbreaking Record für Techno weltweit. Also die war ja wirklich auch überall in den Charts und überall erfolgreich. Also selbst in Amerika in Billboard Dance Charts. Das ist schon was, sehr verhaltenauffälliges gewesen. Und es freut mich heute noch. Also wenn ich den Titel höre, denke ich auch immer noch, also wie verrückt muss ich damals gewesen sein? Also man nimmt eine Filmmelodie, macht da Samples rein von einem Atari-Computer, der 1, 2, 3 Techno sagt, um tanzen und Attention Waterbombs. Waterbombs sind ja Wasser, also sind nicht Wasserbomben, sondern es sind gefüllte Luftballons. Das sind Waterbombs. Also ist ja auch noch so eine Ironie da drin. Also ist ja eigentlich war es ja ein Kriegsmovie, aber ich schmeiß damit Luftballons. Aber ja, wenn man jung ist und bisschen verrückt sind, hat man solche Ideen.
Ja, und auch da müssen wir ja nochmal einen Namen mit einfügen, weil der Mann, der das im Original komponiert hat, ist auch der Mann, der, das werden vielleicht nicht alle wissen, der die Eröffnungsmusik aus dem Tatort geschrieben hat, Klaus Doldinger. Hast du dem damals einen Brief geschrieben, angerufen? Mails gab's ja noch nicht.
Aber wir waren da auch ein bisschen abenteuerlich unterwegs.
Einfach gemacht.
Meldete sich der Verlag nach 3 Wochen, da war das Buch dann 3 Wochen Nummer 1 und hat gesagt, was ist denn da los? Und dann haben wir mit ihm gesprochen und dann habe ich Klaus getroffen und wir sind ein Herz und eine Seele. Wir sind schon seit 32 Jahren im besten Kontakt und verstehen uns auch sehr, sehr gut. Mittlerweile ist ja Klaus, glaube ich, auch über 80, also ist immer noch ein rüstiger Musikrentner, der ja nicht nur das gemacht hat, sondern der eben auch als Jazzmusiker sehr etabliert war. Persbold war sehr erfolgreich.
Wahrscheinlich der berühmteste deutsche Jazzmusiker, oder? Kann man doch sagen. Ja, oder einer der auf jeden Fall.
Genau, neben Till Brönner und vielleicht noch so 2, 3 anderen ist er auf jeden Fall, gehört er zu der Elite. Und er hat auch Udo Lindenberg entdeckt, weil Udo Lindenberg bei ihm Schlagzeug gespielt hat.
Ja, unglaubliche Geschichte.
Und da schließt sich der Kreis und ich habe irgendwann später Udo Lindenberg produziert. Also
mega.
Man trifft sich immer wieder. Ja, ja.
Alex, du hast vorhin einmal so locker 2 Summen erwähnt. Einmal 60.000 Euro und einmal 100.000. Das sickert erst so langsam bei mir jetzt durch. Das sind ordentliche Geldbeträge. Wie lief das damals? Also mein Bankberater, der ruft mich eigentlich nie an. Warum auch? Da geht das Gehalt ein und das war's. Aber wie war das bei dir, als das mit dem Erfolg losging? Hat der angerufen und gesagt, Herr Christensen, da stimmt was nicht. Da gehen hier so große Geldbeträge ein. Geht das mit rechten Dingen zu oder war der Mann im Film?
Das ist tatsächlich so. Bei der ersten größeren Zahl habe ich tatsächlich meinen Bankberater angerufen und hat gesagt, hier ist was von, ich glaube damals war es BMG, hier ist was von BMG eingegangen, weißt du was von? Und dann hatte ich gefragt, wie viel ist denn das? Und dann sagte er nicht so, oh ja, das ist ja schön. Ja, das ist korrekt. Und da freue ich mich. Und
sag mal die Summe, komm. Jetzt wollen wir es hören. Sag die Summe.
Ich glaube, das war die erste Million. Oder es waren 2 Millionen, weiß ich nicht mehr genau. D-Mark noch damals.
Ja, aber egal.
Nein, also ich habe dann im Sportstudio gesessen. Ich war gerade in der Umkleidekabine, habe da so gesessen und habe gedacht, jetzt guckst du dich hier um, alle gucken dich an. Aber es hat sich eigentlich nichts geändert. Dein Konto ist jetzt ein bisschen höher, aber du brauchst jetzt nicht denken, dass du hier der Geilste bist, sondern freue dich darüber und versuche jetzt irgendwie ruhig zu bleiben und einfach mal nichts zu machen. Einfach mal gucken. Nicht irgendwie, wenn dich da irgendeiner berät und sagt, muss hier eine Versicherung und die Steuern und was weiß ich. Einfach mal ruhig bleiben. Das habe ich zum Glück auch getan. Weil meistens ist in so einer Situation am besten immer Nein zu sagen zu jedem Angebot, das man bekommt und nichts zu machen, als eben sich da in so eine proaktive Rolle reindrängen zu lassen und irgendwelche Sachen machen, von denen man keine Ahnung hat. Und davon hat man ja sehr viel, keine Ahnung. Also man weiß ja im Prinzip nur, wie die Musik geht. Aber was man mit Geld irgendwie anstellen kann, das ist man auch schnell los. Ne? Wenn man irgendwelche Schiffsmodelle oder Ostimmobilien kauft, dann ist das auch ganz schnell weg. Also muss man da sehr vorsichtig sein.
Ja, aber Alex, wann immer wir in der Presse von Stars lesen, die in irgendeiner Form Probleme haben, also ich will jetzt gar nicht auf dem armen Heinz Hönig rumreiten, der gerade im Dschungelcamp sich verdingen musste. Aber fast immer kommt dann vergessen, Steuern zu zahlen. Das ist dir nicht passiert?
Nee, das ist mir zum Glück nicht passiert. Ich habe eine unfassbar gute Schwester, die ist einfach die Beste der Welt. Und die arbeitet im Tax Department, die ist Wirtschaftsprüferin und die achtet schon sehr darauf, dass ich keinen Quatsch mache. Für mich steht an erster Stelle, und das weiß ich auch, ich möchte ruhig schlafen und dafür zahle ich dann gerne auch mehr Steuern, als irgendwelche komischen Modelle zu machen, die mich irgendwie rastlos machen, weil das bringt nichts. Dann kann ich mich nicht auf das konzentrieren, worin ich gut bin. Und Gier hat immer schon geschadet. Also muss man einfach akzeptieren. Man muss Steuern zahlen, das ist dann so. Und dann nützt auch keine Flucht nach Dubai oder sonst wohin, weil man ist ja hier, man nimmt hier seine Einnahmen und kann dann nicht davor flüchten. Das muss man einfach so akzeptieren.
Du hast in der Musikbranche ja nicht nur einiges mitgemacht für dich selbst, was Erfolg angeht, und wahrscheinlich gab es zwischendurch auch mal Momente, wo du gedacht hast, läuft jetzt in diesem Jahr nicht so gut, aber die Veränderung in der Musikbranche an sich, die hast du ja auch mitgemacht. Deine ersten Produktionen oder beziehungsweise als du selber noch aufgelegt hast in den Clubs, voilà, hast du vorhin erwähnt, das war ja dann noch auf Schallplatte. Dann kam die CD. Was hast du eigentlich das erste Mal gedacht, als jemand gesagt hat, ja, es gibt hier so ein Speichermedium und das ist so eine kleine silbernes Ding und das ist, was hast du denn gedacht, als du das erste Mal eine CD in der Hand gehalten hast?
Also ich habe das, wie so oft nimmt man sowas ja auch nicht ernst, sondern ja, okay, da kommt was Neues, aber wir bleiben ja, wir hatten gerade, glaube ich, mit dem Boot hatten wir doch 80.000 Vinyls verkauft, nur an Maxi-Vinyl. Und da bist du natürlich in so einer Bubble und denkst irgendwie, das bleibt alles so, wie es ist. Und ich muss immer ehrlich zugeben, wenn sich die Zeit gewendet hat, hat das immer auch in meinem Kopf ein bisschen länger gedauert, weil ich natürlich an dem Tonträger Vinyl extrem hing. Also ich habe Vinyl geliebt. Ich fand die Größe des Covers war immer so ein Ereignis, das zu kaufen. Aber für den Kaufimpuls, für den Menschen, der Musik hört, war das nicht so wichtig wie für mich. Das war was ganz Individuelles. Und da habe ich den CD-Start einfach echt verschlafen. Was aber gar nicht schlimm ist, weil ich kümmere mich darum, gute Musik zu machen. Und wenn das dann auf einen anderen Tonträger wechselt, und du machst gute Musik, dann musst du es automatisch mitmachen. Und deswegen war das okay.
Hat es dich genervt, als, ich sag mal, in den, das war Ende der 80er, glaube ich, und dann vor allem in den 90ern, Anfang der 90er, als auf den Schulhöfen die ganzen erfolgreichen CDs einfach nur noch gebrannt wurden und dann weitergegeben wurden, umsonst? Also wo euch Künstlern richtig Kohle verloren gegangen ist?
Ja, ich denke, wir waren, also eine Industrie stirbt ja nicht aus, die ändert sich einfach und die verändert sich. Und das war eben dieser Übergang Legalität in Illegalität und dann ging es wieder in die Legalität, weil dann die richtigen Schrauben gedreht wurden. Aber damals waren eben auch die Plattenfirmen so überheblich, dass sie das gar nicht so mitbekommen. Und das lief so an denen vorbei und haben gedacht, ja, so ein bisschen Download hier illegal, ein paar CDs gebrannt. Aber irgendwann nahm das so sehr überhand, dass meine Welt sehr klein wurde. Ich merkte dann irgendwann in den Plattenfirmen, wo es so Paradiesvögel gab, die einfach tolle Sachen gesigned haben, verrückt waren, gefeiert haben und so, die wurden alle rausgeschmissen. Es gab dann irgendwann nur noch buchhalterisch denkende A&Rs, die irgendwie mit dem Rollkragenpullover so Zahlen zusammengezählt haben. Und da war so ein bisschen das Herz weg. Und das hat die Welt schon sehr verändert, dass man sich eben so einen Paradiesvogel nicht mehr leisten konnte, der verrückt ist, der Dinge probiert, der einfach anders ist als alle anderen. Das hat eigentlich der Musikwelt immer gut getan. Aber das hatte sich dann dadurch verabschiedet.
Ja, aber ist dann die aktuellste oder die letzte Entwicklung, wer weiß, was noch kommt, aber ist das dann eine gute Sache für die Musik an sich, für das Kreativsein? Ist Spotify, nenn jetzt einfach mal Spotify, gibt ja noch mehr da Streaming-Plattformen, aber ist Spotify eine tolle Sache oder ist das der Teufel in Person?
Also ich finde, dass es mittlerweile eine tolle Sache ist, weil die Überwachung und die Bezahlung ist jetzt gemonitort. Wenn du ein Album produziert hast und das hat jemand einmal gekauft, dann konnte er es tausendfach hören, so oft er wollte. Und er konnte es seinen Freunden kopieren und hier eine Kassette kopieren. Das ist ja heute nicht mehr möglich. Also wenn du Spotify besitzt und hast da dein Abo, dann leihst du dir die Rechte, das zu hören. Und wenn du so einen Titel, ich sag mal, tausendmal gehört hast, dann wird das eben auch tausendmal berechnet und an den Künstler zum Teil abgerechnet. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Ich kann das natürlich aus einer gesunden Position so sagen, weil ich einen großen Katalog habe und weil ich eben von Around the World bis, ich weiß nicht, Yvonne Katterfeld, keine Ahnung, was ich alles gemacht habe, Gary Barlow, da gibt es immer wie so ein Wasserhahn, der so tropft, da ist immer ein stetiger Fluss. Wenn du natürlich neu anfängst, ist das natürlich viel, viel schwerer, weil Spotify belohnt natürlich die Menschen, die einen großen Katalog haben, die viele Titel haben und die eigentlich schon so Thermik, die Thermik ist schon von alleine da. Also ich habe ja zwei Profile bei Spotify. Das eine, da habe ich mich um nichts bemüht. Also da laufen einfach Titel von 2009, Doktorspiele, der schönste Arsch der Welt. Und da sind fast 700.000 monatliche Hörer, ohne dass ich dazu beitrage. Das ist natürlich auch so eine Position der fetten Gans.
Und wie bist du dann, also ich meine, du hast es eben selbst gesagt, du hast Techno weltweit nach vorne gebracht. Wie bist du dann auf die Idee gekommen, jetzt Songs mit einem Orchester einzuspielen? Also Hits aus den 80ern und 90ern, dein Sound dann gemischt mit einem Orchester. Wie bist du darauf gekommen oder hast du zu Hause rumgesessen und hast gedacht, ach, was mache ich jetzt mal? Ich mache mal wieder was Verrücktes.
Du kennst ja hier nicht die Kinder, die auf den Spielplatz gehen und nur in der Sandkiste sitzen und die ganze Zeit so schaufeln und die machen nichts anderes. Aber dann gibt es ja so Verhaltensauffällige, die überall sind. Die schaukeln, die gehen aufs Klettergerüst, dann spielen sie Fußball, dann fallen sie hin. Und das ist so meine Jugend gewesen. Und so ähnlich ist es mit Musik. Also ich habe dann irgendwie in der Sandkiste Techno gemacht und irgendwann ist mir dann 2000 aufgefallen, okay, ja, ich war jetzt beim Endboss, ich habe das erledigt, ich muss jetzt mich mal anders inspirieren. Dann habe ich angefangen, Anfang der 2000er, mich mit Orchestern zu beschäftigen. Dann habe ich irgendwie Udo Lindenprojekt produziert mit Orchester, dann kam Paul Enker, dann Michael Bolton, dann kam diverse andere, dann habe ich Helenes Weihnachtsalbum gemacht, Helene Fischers Weihnachtsalbum, und dann ist mir eigentlich aufgefallen, dass ich schon 1990, als ich das Boot aufgenommen habe, habe ich die Originalversion gehört, und die ist ja mit so Synthesizer-Streichern gespielt. Habe ich mir so gedacht, Mensch, warum haben die bei dem Soundtrack nicht irgendwie richtige Streicher genommen? Wäre doch viel geiler, wenn da irgendwie so ein Quartett oder ein Solo-Streicher noch dazu spielen würde. Und 2016 habe ich dann gedacht, zum Jubiläum vom Boot, wenn es dann 30 Jahre alt wird, mache ich mal eine Techno-Version mit Streichern. Weil das wollte ich damals auch schon machen, konnte ich mir aber nicht leisten. Also irgendwie vier Streicher waren nicht drin und eine Geigerin auch nicht. Also habe ich gedacht, komm, mache ich das einfach. Dann rief ich den Contractor an vom Orchester und habe zu ihm gesagt, ich würde gerne das Boot nochmal neu aufnehmen. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du 3 Stunden buchst, dann machen wir ein paar mehr Titel. Dann habe ich gedacht, na gut, dann machen wir noch United und dann machen wir noch Love Religion und dann machen wir noch Club Bizarre und dann machen wir erstmal die ganzen Titel, die ich noch so habe, und ein paar Titel, die ich auch noch gut finde. Und so ist denn dieses Konzept irgendwie, ist so gewachsen, ist so entstanden.
Anastasia, Mel C, das sind ja schon mal Bombenleute, die da mitmachen.
Ja, das sind Bombenleute, die da mitmachen. Und ich freue mich natürlich auch immer, dass ich mit solchen tollen Künstlern zusammenarbeiten darf. Das fußt darauf, dass ich das schon so unfassbar lang mache. Und zum Beispiel, irgendwie, ich habe jetzt einen Song mit E17 aufgenommen. Ich habe dann das Management angerufen und habe gesagt, hallo, hier ist Alex Christensen. Ich bin mit den beiden in Paris-Bercy aufgetreten, 1997, bei M. Süß, wissen Sie das noch? Und die stutzen dann natürlich, nee, klar, aber ich gebe dir jetzt die Nummer von den Jungs, ruf die ruhig mal an. Und so habe ich natürlich immer einen Zugang, weil ich die irgendwo auf irgendeiner Bravo-Party oder irgendwo habe ich immer irgendwie jemanden getroffen. Oder ich kenne dann jemanden, bei Anastasia kannte ich das Management gut durch eine andere Sache, die ich für die gemacht habe. So habe ich immer irgendwie einen Zugang und kann dann einfach mal frech fragen, hallo, ich habe hier ein Boutique-Projekt, ich habe ein großes Orchester mit 55 Leuten, ich würde gerne einen Song mit dir machen. Und eigentlich ist es meistens so, dass alle da total Lust drauf haben, weil das ja auch ihr eigenes Profil schärft und sie auch volle Mitsprache haben, was wir machen. Also das ist ja eigentlich immer ganz gut.
Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, plötzlich, also das eine ist ein Synthesizer, wo du gesagt hast, da hast du irgendwelche Sounds aus dem Atari einfach genommen und die bei das Boot reingemixt. Ein Orchester, das ist ja ein, bedeutet schon mal Disziplin, das bedeutet, kannst du Noten lesen?
Ich kann schon lesen, was da so läuft, aber ich könnte jetzt nicht, wenn du ein gesamtes Arrangement siehst, da ist ja ein Arrangeur, der hört das im Kopf komplett. Da muss ich sagen, da bin ich dann raus. Das ist hohe Schule, aber da bin ich ja so wie in vielen Dingen. Ich finde das ja gerade schön, wenn du umzingelt bist von Leuten, die in allem, was sie machen, an ihrem Instrument viel besser sind als du. Das bedeutet ja auch für mich, für meine partielle Intelligenz, dass ich auch in meiner Sparte auch so gut sein muss, damit ich da mitschwimmen kann. Und das fordert dich heraus. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich mein Orchester treffe, habe ich einen Schweißnacken so Rücken. Also ich muss mich da einfach zusammenreißen und gut sein. Und das finde ich immer besser, als wenn man irgendwie so in seiner Komfortzone so rumschwimmt. Also ich bin immer herausgefordert von Dingen, die ich musikalisch anfangs gar nicht verstehe und dann mich da so langsam reinschaffe und dann mittlerweile, glaube ich, auch ganz guten Instinkt habe für Orchestermusik.
Du gehst ja mit diesem Projekt auch auf Tournee im Mai und im Juni. Das Motto, ein Abend nur Hits. Aber ich frage mich gerade, was machst du da auf der Bühne? Sitzt du hinter deinen Keyboards, dirigierst du oder tanzt du am Ende sogar?
Also erstmal ist es so, dass alles, was elektronisch ist, das mache ich. Das kommt von mir. Ich bin ein DJ und spiele meine Platten ein, habe meine verschiedenen Spuren, hier den Bass da. Ich kann das alles ändern und bearbeiten. Dann singe ich natürlich mit. Ich tanze auch. Also ich mache eigentlich alles. Weil ich bin.
Also das muss ich einmal erklären. Alex sitzt zu Hause vor dem Bildschirm und er benutzt die kleinen weißen Apple-Kopfhörer. Und ihm ist gerade das passiert, was jedem Menschen schon mal passiert ist, der die Dinger benutzt. Ihm ist einer der Kopfhörer aus dem Ohr rausgerutscht und auf den Boden gefallen.
Ja, also ich wundere eh, dass ich die noch habe, weil wenn man die im Flieger verliert, dann fallen die ja unter irgendeinen Sitz und eigentlich sind die dann weg.
Ja.
Aber ich habe jetzt Glück gehabt, hier bin ich ja zu Hause, ich
habe das unter keinem Sitz.
Nein, also ich bin da wirklich schwer aktiv und mache im Prinzip das, was ich Jahre schon gemacht habe, weil für mich war DJing, bedeutete immer Entertainment, moderieren, Geschichten erzählen, mitsingen, mit tanzen, mit den Leuten dabei zu sein. Und das mache ich da aktiv. Und eben, es ist schon sehr spannend, wenn man DJ sieht, der live, also unser Orchester spielt live. Die Einspieler, die wir haben, sind die elektronische Musik. Also ich finde Orchester und Schlagzeug nicht so geil. Deswegen habe ich kein Schlagzeug dabei, aber mache die Beats lieber elektronisch, weil das auch so meine Heritage ist oder meine Vergangenheit. Aber das ist äußerst unterhaltsam. Und ich bin eigentlich auf meinen Keysatz Ein Abend nur Hits gekommen. Ihr kennt das sicherlich auch alle. Wenn ihr ein Konzert von einer großen Rockband nehmt, egal wen, dann heißt es also, guten Abend, liebe Freunde, wir spielen jetzt mal erstmal Songs aus dem ersten Album. Ja. Da habe ich schon mal ein unfassbar langes Gesicht, weil ich dann so denke, wann kommt I Can Get No Satisfaction? Und dann hört man so eine halbe Stunde lang die neuen Songs. Meistens steht man dann hinten mit so einem, holt sich irgendwie ein Bier oder eine Cola an der Bar. Und wenn dann auf einmal I Can Get No Satisfaction kommt, dann freut man sich einfach irre. Das ist dann einfach schön. Und das ist mir eben bei ganz vielen Bands aufgefallen, dass die eben am Anfang doch immer, jetzt müssen wir nochmal unser Album, und dann gibt es ja auch einige Bands, die dann das ganze Album spielen, wo ich dann meistens auch nicht mehr das Sitzfleisch habe zu warten, sondern da gehe ich meistens vorher nach Hause, weil ich dann denke, nee, ich bin deswegen nicht gekommen. Und das wollte ich mal so aufgreifen, gar nicht arrogant oder so, sondern einfach, da gibt es einfach keine Langeweile. Bei mir ist vom ersten bis zum letzten Titel einfach klar, ich muss da jetzt nicht noch einen neuen Titel verkaufen, sondern ich möchte die Leute unterhalten, ich möchte mit denen zusammen eine schöne Zeitreise machen. Und will so eine Timeline geben, dass jeder sich an bestimmte Dinge erinnern kann, wo er einfach tolle Erfahrungen hatte, weil es ist sein erster Kuss, seine erste Freundin kennengelernt, das erste Mal mit Techno in Berührung gekommen und solche Dinge. Und wenn man das dann zusammen mit dem Orchester spielt, ist das, glaube ich, äußerst unterhaltsam. Und ohne Fug und Recht hätte ich letztes Jahr ja nicht 60.000 Tickets verkauft, wenn das nicht irgendwie ganz gut wäre.
Also Ein Abend nur Hits, es geht im Mai los und am 1. Juni bist du dann in Hamburg in der Halle, in der Barclays Arena. Da hast du dir aber auch gleich die größte Halle hier ausgesucht. Also gut, du hast eben gesagt, 60.000 Tickets schon verkauft auf der anderen Tour, aber trotzdem, das ist ja ein gesundes Selbstbewusstsein.
Das ist, ja, ich glaube, man braucht so ein bisschen gesundes Selbstbewusstsein, aber es ist natürlich auch so, dass dein Tourpromoter oder dein Tourveranstalter, der hat natürlich ein ganz sehr gutes Gefühl dafür, wo er Tickets verkauft und der bucht eigentlich die Halle und das ist jetzt nicht so, dass ich da nur sage, ey, ich will da jetzt in die Barclays und danach ins Volksparkstadion, sondern das wird schon so eingeschätzt, dass man das schaffen kann. Und deswegen freue ich mich auch umso mehr. Also Hamburg ist jetzt bald ausverkauft.
Mega.
Dass das so gut läuft. Das ist schon erstaunlich und sehr schön.
Also mit dem Orchester live auf der Bühne und ich habe es genau gehört, du hast gesagt, du tanzt auch. Bin ich nun wirklich sehr gespannt drauf. Sag mal, eine Sache zum Schluss, Alex. Ich habe dich jetzt hier mit so vielen Fragen zum Thema Musik gequält. Eine Sache muss ich dich unbedingt fragen, weil ich das gar nicht glauben wollte. Du hast einen Sohn, das ist ja erstmal jetzt nicht so ungewöhnlich. Der spielt verdammt gut Golf. Soweit stimmt die Story, oder?
Die stimmt, ja, absolut.
Wo spielt der im Moment in Deutschland? Kann man das einordnen?
Also er ist, ich würde sagen, in seiner Alters-, nein, also in der Amateurklasse gehört er sicherlich in Europa zu den fünf Besten. Das kann man ohne arrogant zu wirken wohl so sagen.
Nicht schlecht. Fährst du mit ihm zu den Turnieren, wenn du Zeit hast, oder macht er das alles allein? Wie alt ist der?
Der ist jetzt 20, der lebt jetzt seit 2 Jahren in Arizona und studierte an der University of Arizona. Wasserstudie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Er spielt auf jeden Fall Golf für diese. Es ist auch völlig egal, weil ich bin ja im Prinzip so sozialisiert durch meinen Vater, dass wir Leidenschaften ausleben dürfen. Und seine Leidenschaft ist eben Sport und da unterstütze ich ihn auch voll und ganz. Und ich versuche auch, meine Arbeitspläne so zu machen, dass ich immer Inseln habe, wo ich ihn begleiten kann, wo ich seine Schuhe sauber mache, wo ich sein Caddy bin, wo ich seine Schläger sauber, wo ich einfach
super,
einfach nur Vater sein kann und auch unsichtbar bin. Das freut mich immer. Also ich mache sowas ja auch unheimlich gerne und ich freue mich natürlich immer wie ein kleiner Junge, wenn ich da mit darf und irgendwie bei seiner Kunst zusehen darf.
Ja, aber ich will ja eigentlich auf einen ganz anderen Punkt noch hinaus und du ahnst schon, was das ist. Wie ist der Junge zu seinem Namen gekommen?
Also du als Hamburger wirst sicherlich noch wissen, dass es in den 90ern einen erfolgreichen Weltmeister gab, der hieß Darius Tiger Michaelschewski.
Ja, aber der heißt nicht Darius, dein Sohn, der heißt Tiger.
Genau. Wir haben ihn aber immer Tiger genannt. Ich war mit Darius ganz gut befreundet. Wir haben auch zusammen einen Song gemacht mit Mark Wahlberg damals für ihn. Und wir hatten dann irgendwann so eine Wette, wo ich gesagt habe, pass auf, wenn du doch mal einen Sohn kriegst, den nennst du aber Alex. Und er hat gesagt, nee, wenn du einen Sohn kriegst, den nennst du dann aber Tiger. Ich sagte, das geht doch gar nicht. Er sagte, doch, komm, lass eine Wette machen. Diese Wette habe ich dann verloren. Und da bin ich zu meiner Frau Niki gegangen, habe gesagt, wie findest du den Namen? Und hatte sie gesagt, da habe ich schon länger drüber nachgedacht. Ich finde den Namen eigentlich großartig, weil den hat keiner, der ist ganz besonders. Und man hatte ja damals so in so Namensbüchern geblättert. Und da war dieser Name nicht notiert. Das war natürlich großartig. Dann hatten wir das Problem, wie meldet man sowas hier an? Wie geht das? Mhm. Und wir hatten dann Glück, dass wir bei einem, ich glaube auch beim Standesamt macht das, in der Hohe Luft waren wir da. Und die haben das dann so durchgewunken und so hieß mein Sohn dann Tiger. Das war großartig.
Ja, aber das ist doch nun wohl wirklich der größte Gag aller Zeiten. Du hast einen Sohn, hast den Tiger genannt und jetzt spielt er so unfassbar gut Golf. Da ist natürlich aber auch, sag ich mal, ein ganz schöner Druck. Tiger Woods, wir alle wissen das wohl, einer der allerbesten Golfspieler aller Zeiten gewesen. Oder er spielt ja immer noch, aber ist ja ständig verletzt. Aber das ist das nicht auch ein Handicap?
Erstmal ist Druck ja ein Privileg. Also erstmal, dass man überhaupt wahrgenommen wird, ist ja schon schwierig. Und mein Sohn hat ja letztes Jahr bei dem größten Golfturnier der Welt mitgespielt, bei The Open in England, wo nur Profis spielen. Da hat er sich dann auch selber für qualifiziert. Das zeigt natürlich, dass er diesem Druck gewachsen ist und auch vielleicht, dass es ihm ein Stück weit hilft. Also das ist eben Privileg. Man muss ja erstmal in die Situation kommen, dass irgendeiner sagt, sag mal, du hast ja diesen Namen, da musst du aber besonders gut spielen. Das heißt ja schon, er hat ja schon gut gespielt, sonst würde ihn das ja gar kein Reporter fragen. Und das macht mein Sohn eigentlich, glaube ich, herausragend. Also er findet es eher motivierend. Je mehr Zuschauer, umso besser findet er das. Je mehr Alarm um ihn herum ist, umso mehr genießt er das. Und bei The Open, das hat er wirklich großartig gemacht. Da war ich also ein ganz stolzer Vater.
Alex Christensen, der Überproduzent und mega erfolgreiche Musiker aus Hamburg. Und obendrauf super sympathisch. Und am 1. Juni ist der Mann live in der Barclays Arena mit dem simplen, aber sehr klaren Versprechen, ein Abend nur Hits. Kompletter Szenenwechsel von Alex Christensen zu unserem stellvertretenden Chefredakteur Matthias Iken. Matthias, herzlich willkommen.
Ja, moin moin.
Immer samstags bist du dabei, drei Umschläge, drei Themen. Du wählst einen verschlossenen Umschlag aus und musst dann mit dem Thema leben.
Ja,
Sprich mit mir aus dem Stehgreif darüber
reden. Ich hab schon Angst.
Wieso? Letzte Woche lief's doch ganz gut.
Ja, aber es ist halt immer wieder überraschend, ne? Du kannst mich auch mal auf den falschen Fuß erwischen.
Ja, absolut.
Hört man hier mein Gestammel.
Letzte Woche haben wir über die Frage gesprochen, wer ist der bessere Kanzlerkandidat für die CDU, Söder oder Merz, du hast gesagt, Jens Spahn. War ich ganz überrascht. Bist du heute immer noch dabei bei der Meinung?
Ja, habe ich jetzt nicht letzte Woche geändert.
Aber zum Einstieg würde ich dich, bevor du die Umschläge öffnest, noch was anderes fragen. Es gibt in Hamburg eine unglaubliche Traditionsveranstaltung, die was Besonderes ist. Da wird auch, weiß Gott, nicht jeder eingeladen. Du warst dabei im Rathaus.
Du warst ja auch schon mal eingeladen.
Ja, aber jetzt erzähl du doch erstmal von Matthias mal im Rathaus. Wer war dabei und wie ist das abgelaufen?
Ja, es war, es läuft ja eigentlich immer relativ gleich ab, muss man sagen. Also man wird erstmal, nachdem man ein bisschen anstehen muss, weil alle Gäste sind zu 19 Uhr geladen, geht man dann langsam über die rote Treppe rauf in den großen Festsaal. Die Rathausdiener und Dienerinnen stehen an der Seite, das ist immer schon sehr, sehr feierlich. Und die große Frage ist immer, wo sitze ich?
Ja.
Denn es hängt viel davon ab.
Es ist ja in diesem großen Raum mit diesem ganz langen Tischen.
Genau,
diesem
ganz großen Festsaal, wo die großen, schweren Bilder sind. Da sind drei oder vier lange Tische aufgebaut. In der Mitte ein querer Tisch, wo dann die Gäste sitzen, die Ehrengäste. Dieses Jahr ja die estnische Ministerpräsidentin, Frau Kallas und unser Kanzler Olaf Scholz. Und dann ist die spannende Frage immer, wo sitze ich? Denn das hängt immer schon ein bisschen davon ab, ob dieser Abend gelungen wird oder nicht. Denn man sitzt ungefähr, muss man sagen, 2,5 bis 3 Stunden da. Und der Tisch ist so breit, dass man, wenn man mit seiner Frau da ist, mit der wirklich nur schwer kommunizieren kann.
Weil sie sitzt dir gegenüber.
Sie sitzt einem gegenüber, aber sie sitzt doch so weit weg, weil man muss sich vorstellen, da müssen die großen, schweren Blumenvasen stehen, die Kerzenständer, natürlich das ganze Rathaus Silber, das ist schon relativ weit. Und dann fragt man sich immer, wer ist da neben einem? Ich muss sagen, dieses Jahr habe ich sehr viel Glück gehabt.
Na, jetzt bin ich aber gespannt.
Spaß gemacht.
Wer war's?
Du warst es nicht.
Deswegen hattest du auch Spaß.
Genau. Und zwar war es einmal der Lebensgefährte von unserer zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Und die Lebensgefährtin von Dominik Lorenzen, die mir quasi rechts...
Dominik Lorenzen, wer ist das?
Das ist der grüne Fraktionschef.
Ah,
sie hat
alle,
auch
die
lange
so
Zeit
genau
für die
Bescheid.
Grünen
ja,
Bescheid genau eine Bürgerschaft gesessen.
Und dann ist ja, die nächste Frage ist ja, ich meine, ich fand das auch, dieses Besteck und das Geschirr, das ist ja, du hast ja, ich habe immer so eine Angst, dass ich da ein Glas kaputt mache. Also die zweimal, die ich da sein durfte. Und du hast auch, finde ich, immer das Gefühl... Davon würde ich gern was mitnehmen. Das traut man sich natürlich nicht, macht man auch nicht. Aber wie war denn die Rede?
Es gibt ja soziale Kontrolle, deshalb ist das schwierig. Also man muss wissen, sowohl das Silberbesteck hat natürlich die Gravur der Hansestadt, als auch die beiden Gläser, die beiden Weingläser, Weiß- und Rotwein, sind also schon, muss man sagen, schöne Bleigläser. Die Reden, die waren gut. Man muss sagen, ich fand die Akustik so ein bisschen ausbaufähig. Also Man konnte nicht so gut alles verstehen. Das fand natürlich gerade misslich, weil Frau Kallas aus Estland auf Englisch gesprochen hat. Und ich glaube, da haben sich manche schon schwer getan, wirklich alles zu verfolgen. Beim Bürgermeister war das etwas einfacher. Und beim Kanzler, der die versammelte Mannschaft im großen Fest mit einem Moin begrüßte, ging das auch.
Und die allerwichtigste Frage, nee, es sind zwei noch allerwichtigste Fragen, die ich an den Schluss packe. Erstens, was hattest du an? Smoking?
Natürlich. Also
hast du einen oder geliehen?
Nein, ich habe einen. Alleine für das Martini mal. Und es gibt ja auch noch den Presseball, wo man ein Smoking anzieht und wieder noch der Überseetag. Also es gibt in Hamburg so ein paar Anlässe, wo man Smoking braucht. Ich wundere mich nur jedes Jahr, dass der immer wieder einläuft im Schrank.
Obwohl du täglich mit dem Fahrrad ins Büro kommst. Eigentlich
ja, das reicht ja offenbar nicht.
Ganz offensichtlich.
Zumindest nicht für mein Smoking. Aber der ist auch, muss man sagen, wirklich schon einige Jahre alt, weil ja, so oft braucht man ihn ja nicht.
Schon klar.
Und kauft man auch nicht jedes Jahr neu.
Nee, ich habe den immer geliehen für so einen Anlass.
Ach so.
Ich besitze kein Smoking. Und jetzt, dann ist es auch tatsächlich durch mit Mathieu mal. Aber es interessiert, glaube ich, doch ganz viele Leute. Was gab's zu essen? Ich nehme an, keine Pizza.
Es gab keine Pizza. Das war also, muss man sagen, wirklich ein relativ buntes Potpourri. Ich musste auch so ein bisschen gucken, um das alles auseinanderzuhalten. Die Vorspeise waren sehr viele Fischspezialitäten, so ganz klein, ein bisschen Salat dazu. Und die Hauptspeise hieß dann auch so norddeutsches Surf and Turf, wo also Karotten dabei waren. Dann war eine Maispoulade, aber auch da wieder Fisch dabei. Es war übrigens gar nicht so viel. Also wer wirklich mit ganz großem Hunger vorbeikam, der musste sich danach am Nachtisch, der wird dann so als Flying Buffet in den Sälen nebenan aufgetragen, der musste sich da dann quasi satt essen. Das Creme Brûlée war aber sehr, sehr gut. Das war eigentlich mein Favorit an dem Abend.
So, jetzt zum Ursprung, warum du da bist. Ich lade dich ja jeden Samstag in die Folge ein.
Ich dachte, das geht uns mit dir mal.
Um mit dir über irgendein Thema reden. Es kann Politik sein, es kann aber auch Boulevard sein, es kann aber auch Gesellschaft sein. Und es sind drei Umschläge, sie liegen verschlossen vor dir. Sag mir erstmal, für welchen Umschlag du dich entscheidest. Eins, zwei oder drei?
Was hatten wir letztes Mal? Zwei, glaube ich. Mache ich heute vielleicht mal eins?
Okay, dann fangen wir mal
mit die anderen auf,
ja,
was ich verpasst habe. Ja. So, geplante Legalisierung von Cannabis. Ja, da hätte ich was zu sagen gehabt.
Ganz kurz, was sagst du dazu?
Gesetz, ja, ich bin dagegen.
Du bist gegen dieses Gesetz.
Und zwar sehr radikal dagegen, weil wir haben in diesem Land schon genug Probleme mit genug legalen Drogen. Da müssen wir jetzt nicht noch eine illegale Droge zusätzlich legalisieren. Und das machen wir auch nur, das ist ja der Treppenwitz der Geschichte, weil ja Grün und FDP sich eigentlich in gar keiner Frage einig sind, außer, so haben es die Programme bestimmt, in dieser Frage. Und deshalb kommt es und die SPD rauft sich die Haare. Aber okay, gut.
Du darfst zu diesen Themen immer nur ein kurzes Statement geben, weil wir ja nicht ausführlich darüber sprechen.
Ja,
deswegen
sage ich
jetzt
die falsche Nummer gewählt. So. Umschreiben, Korrekturen von alten Büchern, Political Correctness. Ja, das ist wie mit der Legalisierung von Cannabis, halte ich auch für Blödsinn. Also ich glaube nicht, dass man, wenn wir auf Pippi Langstrumpf gehen, dass
der
Negerkönig uns zu Rassisten macht. Wer das glaubt, der hat wirklich, glaube ich, einen kleinen Dachschaden. So, und jetzt kommt das Thema. Das kann eigentlich.
Jetzt müssen wir uns darüber aber tatsächlich auch austauschen.
In Großbritannien geplant, Handyverbot an Schulen. Gute Idee.
Ja, wir hatten das Thema Handy ja mit Kindern, hatten wir auch schon oft am Wickel bei uns im Podcast. Aber ich bin auch bei diesem Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, hin und her gerissen. Weil, was ist richtig, was ist falsch? Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ich bin sowohl für Schuluniform als auch dafür, Handys in der Schule, nein. Also jedenfalls während des Unterrichts, nein.
Ich glaube, du lädst mich so gerne ein, weil wir oft doch dieselben Ideen haben. Also,
du bist auch so ein Spießer spontan, wie ich.
Ja, total. Nein, es ist ganz interessant. Ich halte das nicht für spießig, sondern ich halte das sogar für eine sozial gute Idee, weil du Schuluniformen ansprichst. Wenn man sieht, wie sich heutzutage Schülerinnen und Schüler durch Markenklamotten von den anderen quasi abheben, ist das schon ein, wie ich finde, relativ perverser Wettlauf. Und das Schöne ist, dass da die Schuluniform einfach die Dinge wieder ein bisschen zurückdreht und gesund macht. Da wäre ich auf jeden Fall für. Bei den Handys, tja, wir sagen auf der einen Seite, wir wollen, dass die Schüler digitaler werden. Wir wollen, dass die Schulen digitaler werden. Wir haben in einem teuren Digitalisierungsprogramm Art Tablets für die Schulen, für die Klassen beschafft. da finde ich es auf den ersten Blick schon schwierig zu sagen, wir wollen keine Handys. Ich weiß aber, dass natürlich im Alltag das schon ein bisschen mühsam ist. Die regelmäßigen Zuhörer wissen ja, dass ich da 3 Kinder an Hamburg-Schulen habe und ich da auch regelmäßig das Problem habe.
Verrat uns das Alter mal, weil das ist ja für den Background der Diskussion immer ganz wichtig.
11, 15 und 17. Die 11-Jährige hat jetzt gerade ihr Handy bekommen, übrigens als letzte oder vorletzte in der ganzen Klasse. Also wo wirklich der soziale Druck so groß wurde nach dem Motto, wenn sie jetzt kein Handy hat, dann ist sie raus, weil die Schüler haben ja alle WhatsApp-Gruppen und da findet soziale Austausch statt, die übrigens auch eigentlich, da haben wir jetzt einen Erziehungsberechtigten reingeschmuggelt aus der Klasse, der da so ein bisschen
Was heißt geschmuggelt? Sieht. Die Kinder wissen das,
finden das total doof.
Ja, klar.
Die verschicken natürlich auch die 11-Jährigen eher irgendwie lustige Bilder und Scheißhaufen und finden das total komisch, aber damit es da nicht zu Mobbing kommt, ist da jetzt ein Vater rein, was ich eigentlich auch richtig und gut finde. Die Kinder finden es so lala. Lustig ist ja auch, also man muss wissen,
eigentlich ist
WhatsApp ja erst ab 13, aber alle 11-Jährigen haben schon WhatsApp.
Ja, das wissen wir alle, diese Altersbeschränkung, ja. Also der letzte Quatsch. Aber was ich
aber ich wollte gerade erzählen, dann die mittlere, da hatte ich schon das Problem, dass das Handy mehrfach einkassiert wurde, weil sie halt dann doch mitunter auch im Unterricht mal schnell drauf.
Also in der Schule einkassiert wurde, nicht zu Hause beim Ärger mit Daddy.
Ja, ja. Wo man auch denkt, ja Mensch, muss das denn sein? Hm. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass viele Eltern das ganz gerne haben, dass ihre Kinder erreichbar sind, dass wenn sie von der Schule kommen, nochmal eben anrufen können, wenn sie sich verzögern oder dass, wenn die Eltern nicht rechtzeitig da sind, man eine Kommunikation herstellen kann. Da gibt's ja auch immer zwei Seiten der Medaille. Und ja, bei dem Großen ist es so, da gehört er lange in der Oberstufe, da ist natürlich das Handy. Ja,
da kannst du auch nichts mehr sagen.
Ja, ich meine, die haben auch sonst teilweise Smartwatches und so, also sie sind so digital, da wirkt irgendwie ein Handyverbot schon ein bisschen altväterlich.
Ja, aber trotzdem, wir können ja immer über Ausnahmen reden. Das ist ja völlig klar. Dein Ansatz zu sagen, na, wir wollen, dass die Schule und die Schüler auch digitalisierter werden, dass das halt aufs Leben auch, heute geht's ja nicht mehr ohne, dass sie auch entsprechend darauf vorbereitet werden. Auf der anderen Seite gibt es doch keinen Grund, während einer Schulstunde ein Handy in der Hand zu haben. Es sei denn, der Lehrer sagt, wir machen jetzt was damit, oder aber es gibt ein iPad in die Hand und da sind irgendwelche Programme drauf. Aber es gibt doch, also vielleicht bin ich auch einfach zu alt, aber mir fällt kein echter Grund ein.
Also ich finde, man kann das eigentlich ganz einfach regeln. Man kann sagen, und das machen ja die meisten Lehrerinnen und Lehrer, in der Schulstunde sind die Handys aus und im Rucksack. Und das finde ich, muss die Lösung sein für alle. Was sie dann in den Pausen machen, da würde ich mir auch wünschen, dass sie nicht auf dem Handy rumspielen, sondern mit ihren Freunden. Das ist aber natürlich dann außerhalb der Erziehungsgewalt, sage ich mal, der Lehrer. Da finde ich, kann man auch ein bisschen was laufen lassen. Was ich eher interessant finde, ist zu fragen, was machen die Kinder eigentlich auf dem Handy? Und da, glaube ich, sind wir total hinter der Debatte hier in Deutschland und hier in Hamburg, weil ich der Meinung bin, dass es inzwischen Apps gibt und soziale Netzwerke, die natürlich nicht sozial, sondern nur noch asozial sind und wirklich absolut destruktiv wirken. Und da will ich jetzt auch mal ein Plädoyer halten. Ich finde zum Beispiel, dass TikTok entweder, das wäre eigentlich fast mein Traum, verboten würde,
ja,
oder zumindest ab 18 erst zugelassen wird. Denn was da.
Ja, aber das hat nur stopp, Matthias. Das hast du mir ja eben eindringlich erklärt mit 13 und die Kiddies sind doch mit 11.
Ja, hast recht. War
das, also insofern, das funktioniert doch auch nicht.
Das wird nicht funktionieren. Aber ich finde es interessant. Also die Franzosen fangen jetzt an. Macron hat ja also ein Arbeitsteam damit beauftragt, wirklich zu untersuchen, welche Folgen die Nutzung von sozialen Medien auf Jugendliche haben. Weil er will quasi eine Basis haben, um unter Umständen das auch gesetzlich zu regulieren. In China, das ist nun wirklich nicht mal ein Vorbild, werden aber die Bildschirmzeiten rigoros von Jugendlichen quasi limitiert. Und bei uns ist alles möglich. Also wir verbieten in Europa Trinkhalme und sagen, das brauchen wir für den Umweltschutz. Aber die geistige Umweltverschmutzung durch TikTok, durch quasi teilweise übelste Hetze, durch teilweise Wettbewerbe, die Menschen töten, durch Ideale, Schönheitsideale, die die Entwicklung von Kindern gefährdet, dass wir da zugucken und gar nicht drüber diskutieren, also abgesehen jetzt von uns beiden, das finde ich ein Unding.
Ja, also ich kann an der Stelle immer nur wieder das Buch von Silke Müller empfehlen. Wir verlieren unsere Kinder. Das ist, wenn du das gelesen hast, bist du eigentlich fertig mit der Welt, weil du ahnst, nein, falsch gesagt, du ahnst nicht, dann weißt du erstmal, was du da alles nicht mitkriegst. Und du hast keine Chance als Eltern und die Kinder sind dem ausgesetzt.
Gibt natürlich und das ist auf dem Land. Ne? Also Silke Müller kommt ja wie ich aus Wildeshausen. Und sie beschreibt jetzt nicht irgendwie die Realität in Neukölln, sondern die Realität wirklich.
Ja, aber die Realität in Neukölln oder in Blankenese oder wo auch immer, das muss ja gar nicht ein sozialer Brennpunkt sein, ist natürlich potenziert, ist doch völlig klar.
Genau, also es ist wirklich, wie sie sagt, wir verlieren unsere Kinder. Und was mich wirklich ärgert, ist, dass wir diese Diskussion kaum führen, dass auch Politik kaum den Mut hat. Ich muss da eine Politikerin jetzt mal positiv rausnehmen. Als wir hier dieses dramatische Unglück hatten, wo eine junge Frau vom Zug überfahren wurde, da gab es ja auch also zumindest Indizien dafür, dass das mit so einem Contest zu tun hatte, hatte Katharina Fegebank mal gesagt, wir müssen darüber diskutieren. Und was mich echt fassungslos machte, da hat sie sich mal hingestellt und gesagt, wir müssen darüber diskutieren und hat keiner darüber diskutiert. Also wie gesagt, wir verbieten Trinkhalme, aber nicht TikTok.
Ja, aber ich befürchte, das ist so ein Thema, bei dem du so viel auf die Mütze bekommst, dass sich viele da einfach nicht dran trauen und den Mut haben, das durchzustehen.
Ja, aber weißt du was, da muss ich ganz ehrlich sagen, von Politik erwarte ich was anderes.
Aber Matthias, es ist erstmal nur eine Feststellung. Ich bin nur auch nur der Überbringer der schlechten Nachricht, wollte ich dazu sagen. Lass uns noch einmal über das Beispiel China sprechen, weil da stutze ich jetzt doch auch. Das wusste ich gar nicht, dass die da in China für die Kinder die Bildschirmzeiten staatlich reguliert.
Staatlich reguliert. Und zwar irgendwie wirklich eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag, wenn du also Teenager bist. Und dann ist vorbei. Und das ist schon interessant, weil das ist ja genau das Land, was uns mit TikTok quasi verseucht.
Naja, ich würde auch immer sagen, Digitalisierung, da müssen sich die Chinesen nicht vor den Deutschen verstecken. Also das läuft da im Gegensatz zu uns. Ob das immer die richtige Richtung hat für uns, das ist ja immer nochmal ein anderes Thema. Aber diese ganzen Debatten, die wir hier führen, ich glaube, jetzt TikTok oder Handy in der Schule, ist ja stellvertretend für bestimmte Dinge, bei denen wir Handlungsbedarf sehen und dann kommt immer irgendjemand oft in einem anderen Land mit einer radikalen Lösung und dann fangen wir erst an, darüber zu diskutieren und sind ganz erschrocken. Ich weiß gar nicht, ob es immer so radikal sein muss oder ob wir uns nicht daran tasten müssen. Also dein Beispiel eben so. Ich will das nochmal aufgreifen, dass du gesagt hast, also im Unterricht ausmachen, Rucksack, Schluss. In der Pause, notgedrungen, meinetwegen, nicht schön. Warum sagt man nicht zum Beispiel bei den Pausen, meinetwegen, es gibt 3 Pausen am Tag. In 2 Pausen dürft ihr es nicht benutzen. Da müsst ihr euch in Klammern unterhalten oder was auch immer da machen. Und in der einen Pause dürft ihr. Warum geht man es nicht einfach an und versucht es einmal auch umzusetzen und guckt dann hinterher, wie es gelaufen ist? Ich erinnere mich noch sehr gut an meinen Sohn. Soll mir jetzt bitte nicht böse sein, dass ich es erzähle. Ich war auch einer von diesen Bekloppten, der so ein Elterntaxi hatte. Ich habe meinen Sohn zur Schule gefahren. Ich habe ihn auch vor der Schule abgesetzt. Lag auf dem Weg zur Arbeit, kann ich jetzt noch behaupten. Aber Überprotektion kann das alles gewesen sein. Irgendwann hat er natürlich gesagt, es ist mir peinlich, mit dir gesehen zu werden. Bitte
schmeiß mich an der Ecke
200
raus,
Meter vorher raus. Aber ich kenne das ja und ich weiß, dass bestimmte Sachen im Kopf nicht funktionieren, bevor du nicht radikal den Schalter umlegst, bevor du gezwungen wirst. Genauso ist es ja, wir hatten über den Dry January beide diskutiert oder über die Fastenzeit. Entweder du sagst, ich verzichte wirklich darauf, denn dieses, ja, ich trinke mal ein bisschen mehr, es funktioniert ja fast nicht. Genauso mit Zucker oder diesen ganzen Mist. Warum sind wir Menschen so darauf gepolt, dass wir es nicht hinkriegen, uns an Sachen wirklich systematisch ranzuarbeiten und die Erfahrungswerte links und rechts mit aufzunehmen und zu sagen, ah, das mit den Pausen war eine doofe Idee, das machen wir jetzt aber anders. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, aber wir sind halt, wie wir sind. Ne? Also,
ah gut, Ende der Debatte.
Nein, ist nicht Ende der Debatte, aber ich finde es vielleicht auch ein bisschen wohlfeil, von Lehrern etwas zu verlangen, was wir als Eltern gar nicht hinbekommen. Wenn ich mir vorstelle, die Lehrer müssten kontrollieren, in den Pausen, wenn die Kinder irgendwie am Rande des Schulhofs stehen, ob sie ihr Telefon benutzen oder nicht.
Ja, aber die haben früher auch kontrolliert, ob wir geraucht haben auf dem Schulhof. Also Lehrer haben schon Jobs in der Pause. So ist es jetzt.
Was übrigens vergleichbar ist.
Ja, und
Rauchen ist vergleichbar.
Und sie haben uns immer den Fußball weggenommen. Da bin ich heute noch sauer drüber.
Ja, wir durften in der Pause nicht Fußball spielen. Heute geben sie dir den Fußball wahrscheinlich. Und die Kids sagen, was sollen wir da damit?
Ja, aber es ist ein grundsätzliches Problem, wie wir Menschen, sage ich mal, ticken. So, jetzt sind wir schon auf einer Metaebene. Aber generell nochmal zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Großbritannien strebt das jetzt an. Wir hatten mal hier so ein paar verschämte Vorschläge von Politikern. Du hast Katharina Fegebank eben angesprochen. Ich glaube, Frau Prien aus
Schleswig-Holstein.
Die hat das ja auch mal vorgeschlagen und sofort ist die CDU wieder eingeknickt, als sie Gegenwind hatte bei diesem Vorschlag. War jedenfalls mein Eindruck. Wir warten immer darauf, dass andere es machen und dann laufen wir vielleicht hinterher. Ich finde es in Deutschland oft bei solchen Problemen schade. Es ist meiner Meinung nach ein Problem. Handys in der Schule sind erstmal ein Problem. Du kannst das immer umdrehen und sagen, naja, da können wir was Sinnvolles draus machen. Wir können das in irgendeiner Form, und da gehe ich ja sofort mit. Aber angegangen wird das Problem nicht so richtig. Also, und dass die Eltern am meisten schuld sind, na, das wollen wir doch mal sofort unterschreiben. Nicht die Lehrer.
Ja. Ja, und die Kinder natürlich auch. Ich meine, die sind einfach extrem verlockend. Das ist, also deshalb meinte ich eben, das ist ein bisschen wie Nikotin. Also auch soziale Netzwerke funktionieren ja ähnlich über Belohnungssysteme, die im Hirn ausgeschüttet werden. Also wir machen die Kinder abhängig, gerade auch von sozialen Netzwerken. Und während wir irgendwie nach vielen, vielen Jahrzehnten begriffen haben, wie gefährlich Rauchen ist und das jetzt durch den Gesetzgeber immer weiter zurückdrängen, machen wir, um zur Einstiegsfrage zu kommen, bei den sozialen Netzwerken und den digitalen Geräten so gut wie nichts.
Ja, das ist schon frustrierend. Und ich klinge jetzt hier so wie so ein Moralapostel. Ich finde es nur schade, dass am Ende sinnvolle Lösungen oft erst herauskommen, wenn man es radikal macht, weil man nicht den Mut zur Veränderung aufbringt. Und gerade beim Thema Handy, ich finde es stellvertretend für so ganz viele andere Themen auch, dass wir uns da einfach nicht rantrauen. Also ich halte Handys in der Schule tatsächlich, die Möglichkeit während des Unterrichts auf dem Handy zu gucken, für die Pest. Punkt. Aus. Es ist genauso, stimmt, ja. Ist genauso bekloppt wie wir Erwachsene, wenn wir ein Fußballspiel gucken oder eine Serie nebenbei auch nochmal aufs Handy gucken. Da sind wir ja genauso schlimm. Es dreht sich ja im Kreis am Ende die Diskussion.
Ich mach das auch. Ich mach's sogar am Stadion, gucke ich mal eben, was der Kicker schreibt, um dann ein bisschen Diskussionsstoff zu haben, ob jetzt der Elfmeter zu Recht oder zu Unrecht gegeben worden ist. Also es ist schon skurril.
Ja gut, wenn wir es nicht besser machen als die Kinder, müssen wir eigentlich ganz still sein. Matthias, erstmal vielen Dank für die Diskussion.
Gar nicht für.
Bleibt auf jeden Fall, glaube ich, bei unseren Hörern das eine oder andere hängen. Vielleicht wollen sie uns auch sofort von der Klippe schubsen für das, was wir gesagt haben. Das kann ja sein. Aber wir machen nächste Woche wieder einen Anlauf.
Sehr gerne, wenn du wieder schöne Umschläge packst.
Danke an unsere Gäste von heute, Alex Christensen und Matthias Iken. Es war ganz wunderbar mit euch. Episode 81 ist damit vorbei. Morgen kommt dann Lars Haider, unser Chefredakteur, zu mir ins Studio. Wir versuchen mal herauszubekommen, ob wir irgendeinen Punkt finden, an dem wir Donald Trump, zwar widerwillig, aber trotzdem, also ob wir irgendeine Aussage finden, bei der wir ausgerechnet Donald Trump Recht geben müssen. Hoffentlich werden wir nach der Ausgabe nicht abgesetzt. Heutzutage, man weiß es nicht. Bis morgen und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.